Ja, wenn man so ein Thema fortsetzt, dann kann man sich die Einleitung sparen. Ich bin immer am Überlegen, was bringst du denn am Anfang? Aber der Anfang war ja beim letzten Mal. Also wir haben gesagt, das Wort ist unausforschlich und wir bemühen uns nun, Tag um Tag, Stunde um Stunde, um mehr davon zu erfahren. Das ist sozusagen eines unserer Hobbys, ne? Das Lieblingshobby. Im Übrigen ist unsere Versammlung gewachsen, wir haben einen Jugendlichen dazu bekommen. Ich sehe ihn gerade reinkommen und er muss noch getragen werden. Wie heißt er denn?
Niklas.
Niklas, ah, gut, also herzlich willkommen, Niklas. Aber wenn du es noch nicht verstehst, irgendwann wirst du es begreifen können, wo du hier gelandet bist. Sehr schön. Ja, unser Thema war ja, wie schon gehört, die Erniedrigung und Erhöhung des Christus. Wir sind noch bei der Erniedrigung. Das ist ja so ein langer Weg, auch geistlich und inhaltlich lang. Und die Verse 5 und 6 waren so der Ausgangspunkt letztes Mal. Und ich muss im Vers 6 noch etwas ergänzen, weil wir da noch nicht ganz fertig mit waren. Also es heißt ja hier, wir sollen die Gesinnung Jesu haben im Vers 5. Und dann sagt er, der war mal Gott gleich, der Paulus hier an die Philipper, und hat das nicht festgehalten, sondern hat sich entleert, hat diese Gleichheit aufgegeben. Darum geht es heute. Und wir haben das letzte Mal zwei Dinge besonders hier betont, nämlich die Gottgleichheit Jesu, ausgiebig besprochen. Ist ja nicht so allgemein gut im Verständnis. Und dann darauf hingewiesen, dass er ja selber das ganz ausgiebig betont hat, mit diesem Ego emi, also ich bin er. Das heißt also, er hat den Juden immer gesagt, ich bin der von dem Alten Testament, der gesagt hat, ich bin, ne? Oder ich bin, am Dornbusch zum Beispiel, oder im Lied des Mose, das waren die beiden der wichtigsten Stellen. Und daraufhin haben die Juden ihn halt umbringen wollen, weil das kann ja nicht sein, dass ein Zimmermannssohn jetzt sagt, ich bin Gott. Ne? Und die haben das damals verstanden, wir haben heute damit gelegentlich Probleme. Ja, und da gibt es noch zwei Punkte, die wir unbedingt noch mit hineinnehmen müssen in diese Gottgleichheitsargumentation, um es mal so auszudrücken. Nämlich, dass erinnert euch mal an Matthäus Kapitel 4, als der Satan den Jesus versuchte. Gibt es da drei Versuche von ihm. Er sollte Steine zu Brot machen, dann sollte er von der Zinne des Tempels springen. Und eigentlich alles, also das ist ein Teufel, dass so Ideen kommt, dass ich hätte mehr zugetraut, also etwas intelligenter hätte ich schon gedacht. Wie kann man vom Gottessohn sowas verlangen? Also und dann das Wichtigste allerdings, er zeigt ihm alle Reiche dieses Kosmos und hat dann gesagt, wenn du mich anbetest, kriegst du das alles. Erstens, offensichtlich hat er es besessen, zumindest als Pacht, weil Jesus hat nicht widersprochen. Zweitens, was sagt Jesus da drauf? Das ist das Wichtigste für unser Thema. Er sagt, also zitiert aus dem Alten Testament, du sollst Gott allein anbeten. Da sagst du, ja okay, also Jesus war ja nicht Gott, also er soll das Teufel so Gott allein anbeten, prima. Ne? Aber wenn wir weiterlesen in der Schrift, das sind ja noch etliche Seiten, ne? Bis nach Offenbarung 22, kommt noch allerhand. Und das musst du ja mitlesen, wenn du verstehen willst, warum er hier sagt, du sollst Gott anbeten. Wir hatten letztens, glaube ich, auch schon auf Hebräer 1 verwiesen. Ich muss das nochmal machen, hier in diesem Zusammenhang. Hebräer 1, Vers 6 und 8. Bevor wir uns danach zwei Verse aus der Offenbarung angucken. Also Hebräer 1, Vers 6, da heißt es, hier spricht der Vater mit dem Sohn und zitiert siebenmal aus dem Alten Testament. Und hier ist die dritte Stelle, Hebräer 1, Vers 6. Wenn er aber den Erstgeborenen nochmals in die bewohnte Erde einführt, spricht er, auch alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Prophetisch auf Christus gedeutet, also die Engel sollen Christus anbeten. Wenn Jesus selber sagt, du sollst nur Gott anbeten, und Gott sagt dir, die Engel sollen Jesus anbeten, dann müsste ich doch, wenn ich intelligent genug bin, und das sind wir alle, Schlussfolgerung können, dann muss wohl Jesus Göttlichkeit haben. Ich vermeide zu sagen, er ist Gott, weil da gibt es gleich ein paar, die einen Rollladen runtermachen und sagen, Jesus ist nicht Gott, natürlich ist er nicht der Gottvater, das ist ja völlig klar. Aber er hat Göttlichkeit in der Gleichheit des Vaters und das ist was anderes. Die Göttlichkeit Jesu in der Gleichheit des Vaters wie auch des Sohnes gestattet, dass hier stehen dürfen auch die Engel beten ihn an, werden ihn anbeten. Ja, jetzt kannst du vielleicht ein paar Ausreden dir einfallen lassen, die könnten heißen, das hat er nicht so gemeint oder der redet von sich und verstehst, also du musst dir ständig erklären, wenn du der Meinung bist, Jesus hat keine Göttlichkeit. Wenn ich glauben kann, was da steht, dann muss ich nichts erklären, dann steht das halt da. Ne? Ganz einfach, du lese, wie es da steht und ich glaube das. Aber ich will das ja den Zweiflern ganz einfach machen. Ich bin ja gar nicht so kompliziert wie manche denken. Also ganz einfach, wir gucken mal in die Offenbarung. Nee, erst muss ich noch Vers 8 lesen, Entschuldigung. Zwei Verse weiter, das fünfte Zitat aus dem Alten Testament, da sagt der Vater zum Sohn, dein Thron, o Gott, ist hinein in den Äon des Äons. Ja, jetzt, ich habe das glaube ich letztes Mal schon gesagt, da gibt es die ganz schlauen Ausleger der Bibel aus der Fraktion, aus der ich stamme, die haben gesagt, hier, das O ist ein Artikel im Grundtext, das stimmt sogar, und jetzt musst du schreiben, Gott ist dein Thron. Der Gott ist dein Thron. Ja, Moment mal, also wenn ich mir das vorstelle, dann sitzt Jesus auf dem Vater oben drauf oder wie. Ne? Ja, ich muss das ja wörtlich nehmen können. Das kann schon mal gar nicht stimmen. Wer sich in der griechischen Grammatik ein wenig auskennt, ich würde euch damit nicht belasten, weiß, dass hier diese Konstellation ein Ausruf ist, weil der Artikel im ersten Fall steht. Nur für jene, die das vielleicht noch aus der Ferne hören. Und deswegen muss ich sagen, dein Thron, O Gott, das ist ein Ausruf, Vokativ, griechisch. Und jetzt sagt der Vater zum Sohn, du bist Gott und hast einen Thron, nämlich hinein in den Äon des Äons. Was ist der Äon des Äons im heilsgeschichtlichen Zusammenhang dieses Themas? Das könnte sein, der Gerichtsthron am Tag des Herrn in den letzten 3,5 Jahren dieses Äons wäre eine Möglichkeit, nur ein Angebot. Du kannst auch das anders auslegen, ich habe nichts dagegen. Wichtig ist nur, dass wir erkennen, er hat göttliche Autorität. Das steht geschrieben. Da kann niemand dran vorbei. So, jetzt zur Offenbarung, wie versprochen. In Offenbarung 1, Vers 17 und 18 hinreichend bekannt diese Worte, die Jesus ja selber sprach. Wichtig ist hier, dass wir auf den Umstand achten. Darauf achten, was da noch passiert. Nämlich, ich lese 17 und 18. Und als ich ihn wahrnehme, nämlich den Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit, fiel ich zu seinen Füßen hin, wie erstorben. Und er legte seine Rechte auf mich, sagend, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich wurde ein Erstorbener oder Gestorbener. Und jetzt nimm wahr, ich bin lebend hinein in die Äonen der Äonen. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Was macht der Johannes hier? Der sieht den Menschensohn in seiner Herrlichkeit, scheint wie die Sonne. Und er fiel zu seinen Füßen. Ja, das ist eine Form der Achtung, Verehrung, sagen die Gegner der Göttlichkeit Jesu. Es sind schon viele irgendwo hingefallen. Wenn ich vor einer Person niederfalle, hat das was mit Anbetung zu tun? Wir sagen ja, ne? Die Gegner sagen nein. Jetzt brauchen wir einen Bibeltext, um zu beweisen, dass wir, beziehungsweise das Wort recht hat, weil ich kann ja viel behaupten. Und da hilft uns wieder die Offenbarung, nämlich bei dem nächsten Ereignis, was ähnlich aussieht, in Offenbarung 19, in Vers 10. Wenn du 19, Vers 10 liest, müssten eigentlich die Zweifel beseitigt sein. Da kommt nämlich ein Engel und der Johannes weiß nicht, dass das ein Engel ist. Und er strahlt auch so. Und da denkt er wieder, es ist die Herrlichkeit des Menschensohnes. Und was macht er im Vers 19? Nee, Quatsch, 19, Vers 10, Entschuldigung. Da heißt es, ich fiel vor seinen Füßen nieder, selber Akt, um ihn anzubeten. Und er sagt zu mir, siehe, tu es nicht. Begründung, ich bin dein Mitsklave und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. abgesehen von den ganz anderen Höhepunkten und den Versen, die ja köstlich sind, geht es hier darum, er fiel vor ihm nieder. Jetzt sagen die, ja, der wollte den anbeten, steht doch da, ne? Ja, um ihn anzubeten. Also das Niederfallen war das Erste. Der hat ihn nicht angebetet. Steht dabei, er hat ihn angebetet. Nee, bei mir steht, er wollte. Und deswegen ist er niedergefallen. Und jetzt sagt der Engel, tu das nicht. Weil ich bin kein Gott. Ich bin nur ein Mitsklave von dir. Verstehst du, diese beiden Vorgänge, Kapitel 1 und Kapitel 19, beweisen noch eindeutig, dass hier das Niederfallen vor dieser Person der Anbetung gleichgesetzt wird. Und Jesus hat sich das gefallen lassen im Kapitel 1. Aber der Engel im Kapitel 19, der nicht. Er hat gesagt, das gibt's nicht, weil ich bin nicht Gott. Also haben wir hier einen ganz treffenden Beweis in Verbindung auch mit der Stelle Hebräer 1,6, dass die Engel ihn anbeten, dass also das Anbeten des Gottessohnes gestattet ist nach der Schrift. Ich habe schon mal gesagt, in einer Versammlung, wo ich ein paar kenne, die da ihre Bedenken haben, ich sage, ich habe bei euch schon gehört, wie Leute zu Jesus beten. Sage, ihr seid Götzendiener, wenn ihr das glaubt, dass Jesus nur ein Engel ist oder kein Gott, keine Göttlichkeit hat. Ne? Weil wenn du nur Gott anbeten darfst, darfst du auch nicht mit Jesus reden. Vorsicht. Also ich muss mir überlegen, was ich mache. Wenn ich mit Jesus rede, was ist denn das? Ne? Das ist doch Anbetung. Wie willst du sonst mit ihm reden? Ich habe schon mal einem Zeugen Jehovas gesagt, weil er hat Angst, oder versteht das ja nicht. Ich habe ihm gesagt, du musst ja Jesus nicht anbeten, aber du kannst ja wenigstens mal mit ihm reden. Das habe ich nur gesagt, weil die das so auffassen. Ne? Also mit ihm reden geht. Ne? Oder mal da hinknien ist auch in Ordnung. Das rechnen sie noch nicht als Anbetung. Aber wir haben eben gesehen, der Engel und auch der Johannes, dem war klar, das ist Anbetung. Also, kann Christus Anbetung empfangen? Antwort, ja, Bibel beweist es eindeutig. Und deswegen haben wir hier einen Grund, wie Philipper 2, Vers 6 sagt, bestätigen zu können, dass Christus in der Gestalt Gottes anfing und ihm gleich war, also Göttlichkeit hatte. Es gibt noch einen Hinweis, erinnert euch mal an den Gelähmten in Kapernaum. Kapernaum war Jesus und da war einer, der war gelähmt, wollte geheilt werden. Aber Jesus macht, bevor er ihn heilt oder während er das macht, sagt er zu ihm, Markus 2, Vers 7 steht das, da sagt er zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und was kommt dann? Die schlauen Schriftgelehrten der damaligen Zeit, die Tora genau kannten, besser wie mir heute, die haben gesagt, Sünden vergeben kann nur einer, nämlich Gott. Und was machen sie damit indirekt? Sie bestätigen die Göttlichkeit Jesu. Und deswegen wollten sie ihn ja auch umbringen. Und wegen all der anderen Gründe noch. Also wir sehen hier, wenn wir genau hingucken, hat Jesus ständig Sachen gemacht, die eigentlich nur Gott zustehen. Und nicht einem Engel oder einem nicht göttlichen Wesen, um es so auszudrücken. Oder einem Gottessohn, der keine Göttlichkeit hätte. Und daran scheiden sich die Geister. Und wir müssen ganz klar erkennen, wer Jesus falsch darstellt, stellt das Zentrum der Schrift falsch dar. Das ist die Heilsgrundlage der ganzen Heilsgeschichte. Wenn ich Jesus nicht so sehe, wie es schriftgemäß ist, predige ich ein anderes Evangelium. Ist uns das klar? Danke. Und weil ich wäre gelegentlich angegriffen, weil ich da so hart wäre auf dem Gebiet. Aber ich bin ja nicht nur gebrannt, ich bin geräuchert und noch was dazu aus der Vergangenheit und weiß, was damit alles in Verbindung steht dann als logische Folge. Da wird die ganze Schrift verdreht. Also wir müssen aufpassen. Wer Jesus verändert in seiner Stellung, in seiner Göttlichkeit, in seiner Beschaffenheit, egal wie du es nennen willst, predigt ein anderes Evangelium. Da stehe ich zu und ich kann es auch noch beweisen. So, wir haben noch zwei Dinge, die auffallen. Nämlich seine Allmacht, was sagt er mehrfach? Matthäus 28, 18 zum Beispiel, mir ist alle Autorität gegeben. Mir ist alle Autorität gegeben. Was heißt denn das? Alle Autorität. Ist da noch was übrig? Nee, ne? Hat eigentlich nur Gott, ne? Gott hat alle Autorität. Und jetzt sagt er, mir ist alle Autorität gegeben. Warum denn und von wem? Natürlich vom Vater, ist doch ein deutliches Schriftzeugnis. So, oder was wir eben in Offenbarung 1 gelesen haben, ihm sind die Schlüssel des Todes und des Hades gegeben. Der Satan ist entmachtet, der hat die Schlüssel nicht mehr. Die Schlüsselgewalt hat Christus. Also Allmacht, und jetzt kommt noch was um das Richteramt. Was sagt er? Johannes 5, 22. Der Vater hat dem Sohn das ganze Gericht übergeben. Der Vater selber richtet gar niemand. Der Sohn ist der Richter. So, und damit wäre die Sache rund. Wir haben seine Göttlichkeit, wir haben die Anbetung Jesu, wir haben seine Allmacht, sein Richteramt. Fordert alles Göttlichkeit. Ohne seine göttliche Wesensart wäre das alles nicht möglich. Eindeutiges Zeugnis der Schrift. Damit komme ich zum nächsten Begriff hier in unserem Text, wo es heißt, er hielt das nicht fest, Gott gleich zu sein. Gott gleich zu sein, zu diesem Wort gleich, gleich am Anfang, das steht nur 8-mal im Neuen Testament. 8-mal. Und wenn du die schlauen Wörterbücher liest, da stehen ja immer recht interessante Sachen drin. Das sind eigentlich so, die neutralen Wörterbücher sind die besten, was? Die sind nicht so religiös verfärbt. Und da heißt es dann, dass dieses Wort, Isos heißt das, Isos heißt an Menge, Stärke oder Beschaffenheit gleich. Andere Wörterbücher sagen an Qualität und Quantität. Es gibt ein paar Gläubige, die können mit Quantität nichts anfangen, also ist die Menge, ne? Also wenn wir bei Deutsch bleiben, wie bei dem einen Wörterbuch, könnte man sagen, er ist gleich, dieses Wort drückt aus, Gleichheit an Menge, Stärke und Beschaffenheit. So, jetzt habe ich einen Korb Äpfel, ne, links, und jetzt will ich noch einen Korb Äpfel, Hochdeutsch, glaube ich, und der ist Isos, ne? Jetzt habe ich zwei Körbe Äpfel, der eine ist Muster, der andere ist Isos. Ja, was muss das jetzt sein? Die gleiche Menge, die gleiche Qualität, gleiche Beschaffenheit, muss alles dasselbe sein. Das sagt das Wort Isos. Also wenn ich in dem rechten Korb weniger Äpfel habe, oder grüne, oder was weiß ich, oder faule, oder Birnen, da passt das nicht. Das ist nicht gleich. Das muss gleich sein, verstehst du? Und wenn was gleich ist, dann ist es eben gleich. Es gibt kein gleicheres Wort, ne? Was soll man dazu sagen? Also ist Christus mit Gott gleich, sagt hier das Wort Isos. Ja, und das müsste eigentlich reichen. Ne? Wenn ich alleine das Wort erkläre, könnte ich Amen sagen, wir können heimgehen. Das ist eigentlich völlig genug, aber die Bibel hat ja noch mehr Beweise. Und die wollen wir uns anschauen. Ihr kennt die Geschichte, die will ich jetzt nicht lesen, aus dem Alten Testament. Ich erzähle euch das kurz. Das sind eigentlich zwei Dinge. In Hesekiel 28 geht es um einen Cherub, einen hochrangigen Cherub. Wir glauben, dass das der Tod gewesen ist, der allererste und höchste Cherub. Und warum? Weil Jesus mal sagt, oder Paulus im Korintherbrief sagt, der letzte Feind ist der Tod, der unwirksam gemacht ist, ja, nicht wird. Der ist schon unwirksam gemacht. Und weil wir glauben, dass der Tod der letzte Feind ist und Jesus sagt, erst wenn letzte sein, glauben wir eben auch, dass das der erste Feind war. Du kannst es gerne anders sehen, ich möchte es nur erklärt haben. Also in Hesekiel 28 ist ein Cherub, der keine Göttlichkeit hat, also war er ein geschaffener Engel. Cherub ist ein Engel. Natürlich hochrangiger, weil dieses Wort hat die hebräische Wurzel von viel in sich, also wie der Rabbi auch, ne? Das sind alles Leute, die viel wissen oder Meister sind. Und hier war die Cherube sind die Engel, die halt auf der höchsten Stufe stehen, nach diesem Wort. Und der hat gesagt, ich will Gott gleich sein oder mich über ihn erheben. Also es gibt einzelne Engel, so wie auch in Jesaja 14 geschrieben steht, vom Satan, dass er sich über Gott erheben wollte. Wir glauben, der Satan war der Sohn des Todes. Das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, die allerersten Engel, die hatten ja eine super Stellung. Und die wollten sich über Gott erheben. Merkst du hier den Unterschied? Der Gottessohn, der Gott gleich war, der sagt, ich halte das nicht fest, sondern ich gehe nach unten. Und die Engel, die eine hohe Stellung hatten, allerdings unter Gott, die haben gesagt, wir wollen da hoch, ne? Wir wollen da hoch, wollen so sein wie Gott oder noch größer. Und das ist der Gegensatz zu dem Gottessohn und seiner Gesinnung in unserem Thema in Philipper 2, dass also die echte Göttlichkeit bereit ist, das aufzugeben, um einem guten Zweck zu dienen, ein Gänsefüßchen. Also die echte Göttlichkeit ist bereit, niedrig zu werden, um damit Heilsgeschichte zu machen, zum Beispiel. Die Engel, denen war das egal, die haben gesagt, ich will ja der Größte sein, ja, und haben sich erhöht. Die Folge war, wie wir in Ezekiel 28 lesen, es gab ja dieses Gerichtsurteil, dass er zur Asche wurde auf der Erde. Wir verbinden damit auch den Herabwurf des Kosmos, der ersten Schöpfung, von der Petrus redet in 2. Petrus 3. Es gibt ja drei Schöpfungen, kannst du da nachlesen. Und hier erkennen wir, dass also die wahre Göttlichkeit, die Göttlichkeit, die Gott gleich ist, eine ganz andere Gesinnung hat als die geschaffene Herrlichkeit von Engeln, auch wenn sie hochrangig sind. Natürlich werden die das lernen und der Tod wird wahrscheinlich am längsten brauchen. Vermutlich wird er der Letzte sein, der zum Glauben kommt, den Gänsefüßchen. Weil die wissen eigentlich viel mehr als wir, ne? Und machen trotzdem solche gewaltigen Fehler. Ja. Ja, das ist der Tod, genau. Und wenn du da richtig liest, in 1.15, dann steht dort indikativ, also mit anderen Worten, das ist passiert. Und er ist unwirksam gemacht, muss man korrekterweise lesen. Wenn du Wirt liest, musst du dazu sagen, dass das passiv ist und nicht Futur, also Zukunft, das nur am Rande. Weil wir im Deutschen können ja Zukunft und Passiv nicht verschieden ausdrücken, weil wir in unserer armen Sprache nur ein Wort dafür haben, nämlich es wird. Ja, was wird? Wird das irgendwann oder wird das, was einer macht? Das ist ein Unterschied. Und der Teufel wird unwirksam gemacht, müsste heißen, das macht einer. Aber das steht im Indikativ, Passiv, das heißt, das hat schon einer gemacht. Wer hat denn den Teufel unwirksam gemacht oder den Tod unwirksam gemacht? Das war Jesus, spätestens auf Golgatha. Ich gehe noch weiter zurück. Wenn wir an den Herabwurf des Kosmos gehen oder an das Ezekiel 28, ist er damals schon unwirksam gemacht worden, hat aber, wie wir aus der Schrift lernen, Hebräer 2, Vers 14, müsste das sein? Ja, 2, Vers 14, dass der Satan die Macht, die Haltekraft des Todes bekommen hat. Also der Tod selber ist schon längst passé, schon mit der letzten Schöpfung. Und jetzt haben wir den Sohn des Todes nach dem Hiob, nach der Hiob-Aussage, die ich jetzt in dem Kopf habe. Das steht nicht hier auf meinem Manuskript, da muss ich nachgucken. Reinhold Fink vielleicht. Und dann wissen wir, dass jetzt der Sohn des Todes die Macht hat oder die Haltekraft des Todes, aber die hat er schon längst wieder abgenommen bekommen. Wir haben doch vorhin gelesen in Offenbarung 1, Vers 18. Christus hat die Schlüssel des Todes und des Hades. Christus hat das jetzt, also ist die Macht des Todes oder die Haltekraft des Todes vom eigentlichen Tod über seinen Sohn auf Jesus übergegangen. Und jetzt hat Jesus die Gewalt über den Hades. Und da geht rein und raus, den Jesus da rein und raus lässt. Also er steht da und hat den Schlüssel. Was bedeutet das doch? Gut, und damit wissen wir, dass also hier die Engel, auch wenn sie wollten, dass sie Gott gleich würden, keine Chance hatten, er hat sie erniedrigt. Also wer davon selber hoch will, wird natürlich erniedrigt. Und Jesus sagt, wer sich aber erniedrigt, haben wir vorhin gehört, der wird erhöht. Und der Gottessohn hat seine Gottgleichheit nicht festgehalten, sondern hat sie losgelassen. Da steht ja hier, er hat sie nicht wie einen Raub betrachtet. Da gibt es auch Verständnisprobleme bei dem einen oder anderen. Ich sehe es so, dass wenn ich was geklaut habe, eine wertvolle Uhr, gell, an die habe ich geschenkt gekriegt, eine wertvolle Uhr geklaut habe und dann gebe ich die doch freiwillig nicht hinterher. Ne? Da kommt einer und sagt, gib mir mal deine Uhr. Nee, da habe ich fast Gefängnis riskiert, ne? Das will ich behalten. Also was ich gestohlen habe, will ich behalten. Und so könnte man das hier sehen, obwohl Jesus das ja nicht gestohlen hat, weil er hat es ja vom Vater quasi geerbt. Aber so wie wenn einer was geraubt hat, was Kostbares, und das nicht wieder hergibt, so hätte Jesus noch mehr Grund, das Geschenkte, Geerbte, vom Vater Gezeugte zu behalten. Aber nein, er gibt es auf. Und da kommen wir jetzt an den Vers 7, wo es dann heißt, sondern er entleerte sich selbst, Sklavengestalt annehmend, in Gleichheit der Menschen wurde er und im Äußeren als Mensch befunden. Ja, das ist wie wenn du sagst, ich will mal ein paar Jahre Ameise spielen oder so irgendwie. Also ich hätte da nicht viel Lust zu, abgesehen von der Erfahrung. Also wir müssen uns das auch mal so plastisch vorstellen. Also er ist aus dieser Gottgleichheit herabgestiegen und ist Mensch geworden. Dabei heißt, er hat sich entleert. Jetzt möchte ich euch mit ein paar Bibelversen mal diese Entleerung des Christus vorstellen. Nach meiner Sicht der Dinge ist das eine dreifache Entleerung gewesen, würde auch passen zu den Dreiheiten der Schrift. Aber das ist wie gesagt nur ein Angebot. Ich war jetzt eine Woche lang auf einer Jugendkonferenz in der Nordheide und das habe ich öfter gesagt, ich biete euch das nur an, mal drüber nachzudenken. Und da war jemand dabei, der dann hinterher gesagt hat, das ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen, dass man manches auch anders sehen kann. Da kam aus so einer diktatorischen Gemeinde wahrscheinlich. Und er fand es gut, dass ich eben das nicht dogmatisch behaupte, sondern sage, ich glaube, dass es so ist, weil, ne? Ich kann euch Beweise nennen und jetzt musst du selber forschen, ob du zu dem gleichen Ergebnis kommst. Und ich finde, das ist wichtig. Also ich glaube, es ist eine dreifache Entleerung. Und wir wollen auch ein paar Bibeltexte dazu lesen. Der erste wäre Römer 11, 36. Der fleißige Bibelleser weiß schon, was da steht, weil hier wird der ganze Heilsplan Gottes beschrieben und wir finden hier eine ganz entscheidende Aussage dies betreffend. Hebräer 11, 36. Ich habe es auch gleich. So, das kann man fast aus dem Kopf sagen, ne? Da aus ihm und durch ihn und hinein in ihn das All ist, ihm ist die Herrlichkeit, hinein in die Äonen. Amen. Also hier geht es darum, dass das ganze All aus ihm ist. Wenn das aus ihm ist, muss es vorher drin gewesen sein. Es ist also eine Entleerung, wenn die Schöpfungsgeschichte betrifft. Also er hat alles aus sich herausgegeben, was Schöpfung ist. Das erste waren die Cherube, über die haben wir schon gesprochen. Dann kamen Himmel und Erde, Menschen, Kühe, Hunde und Grashalme, alles was da so gibt. Also er hat alles aus sich herausgegeben. Und wir kennen ja diesen Kreis aus ihm und wieder hinein in ihn. Das ist ja die große Heilsgeschichte, die hier in wenigen Worten dargestellt ist. Aber das ist eine, könnte man sagen, Entleerung. Er hat also alles in sich, was in ihm war, herausgegeben. Das wissen wir deshalb, weil der Sohn selber das Einzige ist, was aus Gott gekommen ist. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Der Rest, alles Übrige, kommt aus dem Sohn, der offensichtlich Göttlichkeit haben muss. Sonst wäre auch dieser Vorgang nicht möglich. Also er hat sich entleert, das ganze All ist aus ihm herausgekommen. Dass das kein frommer Wunsch ist oder die Vorstellung von irgendeinem Bruder, das lesen wir im Hebräerbrief und im Kapitel 1, Vers 10, ist auch hinreichend bekannt, denke ich, unter uns. Wird der Psalm 102 zitiert, das ist das sechste Zitat hier in Hebräer Kapitel 1, wo der Vater zum Sohn spricht und sagt, du, Herr, hast gemäß anfänglichen, also gemäß den hochrangigen Engeln, die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Wenn ich also jetzt das Alte Testament aufschlage und lese Psalm 102 und kenne den Hebräerbrief, dann muss ich im Psalm 102, wenn ich lese, du hast die Erde gegründet und die Himmel geschaffen, an wen denken? An den Gottessohn, der Göttlichkeit hat und der eigentliche Schöpfer ist im direkten Sinne. Natürlich ist das alles auch aus dem Vater, da keine Frage. Aber wir müssen die Reihenfolge beachten, um hier nicht den fatalen Fehler zu machen, dass wir unseren Herrn Jesus kleinreden, ne? Weil der hat eine ganz mächtige Stellung. Er ist der Schöpfer nach Hebräer 1, Vers 10. Und damit im Alten Testament der maßgebliche, und ich gehe so weit zu sagen, er ist der Gott des Alten Testamentes, der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Dafür gibt es noch eine ganze Reihe anderer Hinweise auch im Alten Testament. So, das war die erste Entleerung. Es gab noch eine zweite Entleerung, die könnte man etwas kritischer sehen. Dazu braucht man vielleicht auch ein wenig mehr heilsgeschichtliches Verständnis, Offenbarung 13. Ja, jetzt bei der Jugendkonferenz war das auch ein Thema gewesen. Und da waren ja junge Leute, die Klavier spielten, Musik machten, Gitarre und so, Banjo, was weiß ich, war alles Mögliche da. Also von Top haben sie nicht geschlagen. Und da habe ich denen gesagt, wie hast du denn Klavier spielen gelernt? Also ich habe das mal versucht, vor vielen Jahren, habe es dann wieder aufgegeben. Da lernst du erst mit den 8 Tasten, da die Tonleiter und Händchen klein zu spielen oder irgend sowas. Ne? Und das Ding hat ja wie viele Tasten? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht weiß das einer von euch. Was war das? Bitte? 88. Danke. Wieso gerade 88? Das bringt mich zum Nachdenken. Bitte? Bitte? Ich glaube nicht, was heißt. Also wenn du das nicht weißt, wer soll das sonst wissen? Höchst Bernhard noch oder so, die Musikkoryphäen, die Komponisten unter uns. Also 88, gut, mit 8 fängst du an, da sind noch 80 übrig. Und wenn jetzt einer irgend so was Schweres spielen soll, ich kenne mich doch mit Musik nicht aus, ne? Irgend so eine Ouvertüre oder sowas oder irgendwas Schweres, das kann der nicht, ne? Verstehst du? Ich muss manchmal so einen Scherz machen, das tut mir leid. Also, gehört nicht zum Thema. Dann kann der das nicht, weil er kennt nur die 8 Tasten und die anderen 80 sind ihm noch verschlossen. Und wenn du jetzt weiter lernst und lernst immer noch neue dazu und am Ende kannst du die ganze Klaviatur spielen und bedienen. Wegen mir noch mit 4 Händen und über Kreuz oder was da alles gibt. Das ist wie mit dem Heilsplan Gottes, verstehst du? Du hast immer ein Steinchen und noch ein Steinchen, du lernst immer dazu und irgendwann stellst du fest, aus Gesamtkenntnis dieser 88 Tasten, sprich zum Heilsplan, dieser Gesamtkenntnis des Heilsplans, da geht dann der Kronleuchter auf, wenn du irgendwo einen Vers liest, weil du die anderen Tasten auch kennst, weil du die anderen Verheißungen Gottes auch kennst, weil du weißt, wie die Heilsgeschichte abgelaufen ist in ihren Einzelheiten. Und dann kannst du plötzlich Zusammenhänge erkennen, die jemand, der eben nur die 8 Tasten kennt oder nur den Kalenderblättchen hat, das nicht erkennen kann. Verstehst du? Also eine gute Kenntnis der Schrift ist erforderlich. Und ich weiß, bei euch sind etliche, die ganz akribisch Bibel lesen. Das ist wichtig. Weil wir dadurch den Gesamtblick bekommen für Dinge, die anderen verschlossen sind, die nur selektiv die Bibel lesen. Jetzt zu dem Vers, Offenbarung 13, 8, siehst du, ich habe noch nicht mal aufgeschlagen, also ist noch nicht zu fassen. 13, Vers 8, hier geht es um das Lämmlein in der Offenbarung und hier wird in Vers 8 etwas von ihm ausgesagt. Hier brauchst du allerdings eine Bibel, die den griechischen Grundtext auch akzeptiert und wörtlich nimmt. Und nicht entstellt. In dem Vers 8 heißt es, und anbeten werden es alle, die auf der Erde wohnen, das wilde Tier und sein Bild. Das geht uns jetzt mal nichts an zu unserem Thema hier. Aber wichtig ist nämlich, deren Namen diesbezüglich geschrieben worden sind in der Buchrolle des Lebens des Lämmleins. Bis jetzt kommen wir auch noch mit, ne? Abgesehen von den Leuten, die dann drinstehen und nicht drinstehen, wäre ein anderes Thema. Aber jetzt wird gesagt, was mit dem Lämmlein es auf sich hat. Da heißt es, des geschlachtet wordenen von Herabwurf des Kosmos an. Grundlegender Welt steht wahrscheinlich in deiner Bibel. Also das Schlachten hat mit dem Herabwurf des Kosmos zu tun. In vielen Bibeln wird der Satz rumgedreht, sodass du meinst, die Buchrolle hat was mit dem Herabwurf zu tun. Als wäre das die Buchrolle, die von Herabwurf an gibt. Das stimmt aber nicht. Wer den griechischen Grundtext lesen kann, weiß das. Und wer glauben kann, was heilsgeschichtlich passiert ist, wird es auch richtig schreiben. Die das nicht sehen können, die nicht nur 8 Tasten, vielleicht können die sogar 30 Tasten spielen, aber eben nicht die 88, die werden dann den Satz so drehen, dass das mit dem Lämmlein nichts zu tun hat, weil die schreiben auch Lamm hin, obwohl da Lämmlein steht. Also wir müssen hier lernen, das Lämmlein ist von Herabruf des Kosmos angeschlachtet. Und in der Offenbarung gibt es eine ganz saubere Beweisführung in Verbindung auch mit den Paulusbriefen, Kolosserbrief, Epheserbrief, dass dieses Geheimnis, das als Lämmlein bezeichnet ist, Christus als Haupt und seine Glieder ist. Also dieses Lämmlein stellt Christus und seine Leibesglieder dar. Und wenn ich jetzt lese, dass dieses Lämmlein vom Herabwurf des Kosmos an geschlachtet worden ist, dann heißt es doch, wenn ich vor allem Hebräisch denken kann, und wir müssen auch den griechischen Text unter dem hebräischen Denken sehen, es waren ja Hebräer, die das geschrieben haben, Schlachten heißt er teilen, denk an den Abraham, also dieses Opfer machte und da Feuerbund, Gott mit ihm den einseitigen Bund machte, die Hälften lagen gegenüber, nur die Vögel wurden nicht zerteilt. Das ist ein anderes Thema, aber dieses Schlachten heißt also teilen. Das ist wie beim Metzger, ne? Du kaufst ja auch manche Fleisch, ein halbes Schwein, ich weiß nicht, aber daheim musst du es doch teilen. Ne? Aber meistens macht der Metzger das schon und du kriegst das Schnitzel dann als Stück, ist ein Stück vom Schwein oder vom Rind oder was weiß ich. Also dieses Tier wurde zerteilt. Und wenn wir dieses Teilen heilsgeschichtlich betrachten, in Verbindung mit der Erfahrung des Abraham, heißt also teilen Hälfte, Hälfte. Wenn ich das auf dieses Lämmlein anwende, wir spielen auf dem Klavier, du merkst es, dann, wenn ich es auf das Lämmlein anwende, müsste ich also sagen, er ist, nachdem er die ganze Schöpfung aus sich herausgegeben hatte, nochmal geschlachtet worden, weil den Kosmos gab es doch schon. Weil da steht hier von Herabwurf des Kosmos an. Da gab es schon Kerube, da gab es Himmel und Erde, da gab es diese erste Schöpfung. Also es war alles schon aus ihm raus. Und wenn er jetzt nochmal geteilt wird, wenn er jetzt nochmal geschlachtet wird, was geht dann von ihm weg? Wenn wir den Geheimnisgedanken des Paulus in Verbindung mit Kolosser 2 und Epheser 5 betrachten, das will ich jetzt nicht machen, ich sage es euch nur, er sagt, die Leibesgemeinde und der Christus ist dieses Geheimnis und in Epheser 5 vergleicht es mit Mann und Frau und sagt, es ist ein großes Geheimnis. Also die Darstellung des Lämmleins in der Offenbarung in Verbindung mit den Paulus-Aussagen ist eindeutig, nämlich Lämmlein ist Christus und seine Leibesgemeinde. Und jetzt tust du die teilen. Jetzt wird das Haupt von Leib getrennt und wir können heilsgeschichtlich feststellen, dieser Leib des Christus, seine Leibesgemeinde, kommt hinein in diesen Kosmos bei diesem Schlachtungsvorgang. Und so können wir erkennen, dass, und das füge ich nur hinzu, auch für den einen oder anderen, der da noch Probleme mit hat, das Lamm auf Golgatha wurde auch geschlachtet, aber das war nur das Haupt. Das Lämmlein, die Schlachtung des Lämmleins, ist vorher schon passiert, beim Herabwurf des Kosmos. Wir haben also zwei Schlachtungen, wenn ich das mal so ganz eng sehen will. Die Schlachtung bei Herabwurf des Kosmos hat nichts mit der heilsgeschichtlichen Erlösungszeit des Christus zu tun, das ist ein anderer Vorgang. Aber das Lamm, Johannes redet vom Lamm, das Lamm auf Golgatha hat durch sein Blut die Heilsgeschichte zur Wende gebracht. Das ist ein anderer Vorgang. Also wir müssen diese beiden Vorgänge voneinander trennen. Hier ist also deutlich, eine zweite Entleerung hat stattgefunden. Erst die ganze Schöpfung aus ihm raus, dann seine Leibesgemeinde, jetzt war er nur noch als Haupt alleine übrig. Ich habe vorhin gesagt, es gibt noch eine dritte Entleerung. Die lesen wir in 2. Korinther 8, Vers 9. Die dritte Entleerung, 2. Korinther 8, Vers 9. Und da heißt es, auf das Vorbild des Christus weisen, spricht Paulus hier zu den Korinthern, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er wegen euch, kannst du sagen, wegen euch Ostheimer, Büdinger, Gießener und Nidderer, wie ihr alle, wo ihr alle herkommt, dass er wegen euch als reich seiend arm wurde, auf dass ihr in der Armut jenes, nämlich des Christus, reich würdet. Merkst du, ein Wechsel hat stattgefunden. Christus hat sich entleert beim dritten Mal, er wurde arm. Wie ist Jesus über diese Erde gegangen? Hat er einen Küchenschrank gehabt? Na, guck mal bei uns in die Küche, na, was da alles drin ist. Geh mal in den Urwald ohne Küche und dann versuch mal die Regenwürmer rot zu essen, weil du keine Pfanne hast oder was weiß ich. Also er ging über diese Erde und sagt selber, ich habe nicht mal ein Kissen oder einen Stein, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Also er hat alles aufgegeben, sogar sein wertvolles Gewand wurde ihm noch weggenommen. Also da war nichts mehr übrig. Und das war nach meiner Sicht der Dinge, du kannst es gerne anders sehen, eine Art dritte Entleerung. Ganze Schöpfung, Leibesgemeinde, sein ganzer Reichtum, alles weg. Da war nichts mehr übrig. Sozusagen ein nackter Körper ging in das Totenreich, in die tiefste Tiefe des Scheol. Das ist der Vorgang, von dem wir heute Morgen reden hier. Und jetzt lernen wir, ja, wie wir aus den Evangelien kennen, verschiedene Stellen, Und ich nehme gerne die Geschichte in Gethsemane, die liest du ja dann auch in fast jedem, bei Markus kannst du lesen, bei Johannes, in Matthäus auch, wie er in Gethsemane jetzt, obwohl er vorher die Macht hatte über die Dämonen, er hat sie ausgetrieben, sie sind vor ihm geflohen und so weiter, das ist bekannt, wie er jetzt in Gethsemane sagt, jetzt ist die Stunde, Lukas 22, 43, wer sich das aufschauen will, jetzt ist die Stunde der Finsternis. Er sagt, ich war immer bei euch, man hätte das schon längst machen können. Aber die Stunde war noch nicht da. Jetzt in Gethsemane ist die Stunde der Finsternis, nämlich die Autoritäten der Finsternis haben jetzt Macht über Jesus bekommen. Wie? Weil er es ihnen gestattet hat. Das ist ein Unterschied. Hätte er das nicht zugelassen, er und der Vater haben es gestattet, dass die Finsternismächte Gewalt über den Sohn erhalten. Und hier lernen wir aus der Geschichte unseres Herrn Jesus Christus, dass er immer bereit war, und da gibt es viele, viele Verse, die ihr auch alle schon gelesen habt, den Willen des Vaters zu tun. Er gefiel sich nicht selber, sondern wollte das tun, was der Vater wollte. Das ist meine Speise, sagt er, den Willen meines Vaters zu tun. Und ich gebe mein Leben von mir und ich werde Sklave. Und jetzt in unserem Vers Philipper 2,7, bei dem wir ja eben sind, steht ja auch, er entleerte sich und nahm Sklavengestalt an. Was ist denn ein Sklave? Nach dem hebräischen Begriff, der ist mir so lieb geworden, hat die Wortwurzel ja mit verlieren zu tun. Also das hebräische Avat heißt ja verlieren. Also ein Sklave verliert sich an seinen Herrn. Wenn das so ist, hat er keinerlei Macht mehr über sich selbst. Und wir kennen das ja aus dem Sklavengeschehen im Alten Testament. Da gab es sogar welche, die das freiwillig gemacht haben. Haben gesagt, ich will bei dir bleiben, weil mir geht es ja gut. Und dann wurde dem sein Ohr da durchbohrt. Die Geschichte ist ja bekannt. Also das Sklave heißt, ich gebe alles auf. Sklave heißt, ich verliere mich an meinen Herrn. Ich habe selber gar nichts mehr. Alles hat jetzt er. Er hat Verfügungsgewalt über mich. Und diesen Stand hat Christus hier eingenommen. Und dann sagt Paulus im Vers 7 noch, er wurde in der Gleichheit der Menschen erfunden. Das Wort wurde Fleisch, Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und zeltete inmitten von uns. Steht zelten, kannst auch wohnen sagen, aber ich weiß nicht, ob man im Zelt so richtig wohnt. Ne? Wir wohnen in Wohnungen und zelten in Zelten. Das ist hebräisches Denken. Und wenn du zelten tust, ist das ja meist vorübergehend. Bis auf ein paar Leute, die das immer machen. Das ist aber nicht das Normale. Also er zeltete unter uns. Oder in Römer 8, Vers 3 lesen wir, er kam und wurde in der Gleichheit des Fleisches der Verfehlung befunden. Das ist ein Problem. Weil wir lesen aus der Schrift, wir lesen mal ein paar Verse aus Hebräer 2, dass Jesus selber ja keine Verfehlung hatte. Und aus diesem, Hebräer 2, 14 bis 17, aus diesem Grund sagen manche jetzt, ja, er hatte keine Verfehlung, hätte auch nicht verfehlen oder sündigen können, wenn das Wort besser gefällt. Er hätte nicht sündigen können. Und manche gehen so weit und sagen, der war so wie Adam, bevor er gesündigt hatte. Also er war völlig vollkommen und es war unmöglich, dass er hätte überhaupt sündigen können. Ich kann den Gedanken verstehen, rein menschlich gesehen. Heilsgeschichtlich jedoch hat er eine Tücke in sich, nämlich die, dass der Gegenspieler, Satan, das offensichtlich nicht akzeptiert hätte. Und so sagt uns die Bibel, Römer 8, 3, er kam in der Gleichheit des Fleisches der Verfehlung. Er hat dasselbe Fleisch gehabt. Aber die Hebräerstelle will ich lesen, 2, 14 bis 17, wie schon angekündigt. Da heißt es, weil nun die Kinder, du und ich, des Blutes und Fleisches Anteil gehabt haben, hat auch er, der Christus, ebenso an denselben mitgehabt, auf dass er durch den Tod den herabunwirksam mache, der die Haltekraft des Todes hat. Das ist der Teufel, habe ich vorhin gesagt. Ne? Und um alle die zu befreien, Achtung, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Sklaverei verfallen waren. Denn er nimmt sich ja nicht die Engel, um Heilsgeschichte zu machen, könnte ich ergänzen, sondern den Samen Abrahams nimmt er. weshalb er schuldete, in allem, jetzt kommt's, in allem den Brüdern gleich zu werden, in allem. Er wurde in allem den Brüdern gleich, auf dass er ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Verfehlungen des Volkes zu sühnen. Wenn der Christus uns, dir und mir gleich geworden ist, hätte er dann sündigen können? Nach meiner Sicht der Dinge ja. Er hat es aber nicht gemacht. Das war die Leistung. In der Gleichheit des Fleisches trotzdem sauber bleiben, das war die Kunst, die niemand von uns kann. Also er hat es gemacht, aber das ging ja noch weiter. Ich möchte darauf hinweisen, dass vorher, bevor wir das besprechen, wir noch ein wenig auch diese Gleichheit beleuchten. Denk mal an Gethsemane, was ist denn da passiert? Wir haben schon drüber gesprochen. Er hat da gebetet, hat seine Jünger alleine gelassen und dann hat ihn offensichtlich der Satan bedrängt und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Manche reden das weg, ich glaube, was da steht. Er hatte Angst, ein Engel kam und stärkte ihn. Sind das menschliche Erregungen? Ich glaube, wir hätten auch Angst gehabt. Er hat ja gewusst, was kommt. Wir wissen ja nicht, was kommt. Wenn wir verhaftet werden, dann bist du im Ungewissen. Da weißt du nicht, wirst du gepfählt, geköpft, erhängt oder entlassen. Ne? Ist alles möglich. Ich habe mal 14 Tage in einem Loch bei der Stasi gehockt. Da wusste ich nicht, was mit mir passiert. Ist auch furchtbar. Ne? Aber du weißt es eben nicht. Aber Jesus hat gewusst, was ihm passiert. Und das war ja das Schrecklichste, was einem Menschen passieren kann. Und jetzt hat er menschliche Gefühle gehabt und ein Engel stärkte ihn und hat verhindert, dass der Satan das eigentliche Ereignis, was später stattfinden sollte, verhindern hätte können, indem er ihn dort schon umbringt. Und deswegen hat er gesagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, nicht Golgatha, sondern jetzt die Versuchung in Gethsemane. Das wollte er, dass es an ihm vorübergeht. Eine menschliche Regung. Es gibt noch ganz einfache menschliche Regungen. Matthäus 21 liest er, da geht Jesus in den Tempel und da sind welche, die verkaufen und kaufen, die Money Changer, die Geldwechsler waren, da gab es auch schon. Und was macht er? Er entwickelt einen Zorn, ne? Und schmeißt das Zeug da alles um, außer die Vögel waren es, glaube ich, eine, ne? Tauben, danke. Und da siehst du, ne? Eine Erregung wie ein Mensch, ne? Hätte uns auch passieren können. Ich war auch schon oft zornig, keine Frage. Muss ja nicht sein, aber passiert gelegentlich. So, dann Matthäus 4 haben wir schon gehört, er sollte Steine zu Brot machen. Ja, warum denn? Er hatte Hunger, ne? Erstmal 40 Tage nichts. Ich glaube, dann hätte ich auch die Versuchung zu sagen, ja, ich kann mir jetzt ein Stück Brot machen, ne? Ich bin ja Gott. Bitte?
Ja, ja.
Ja, danke. Ja, ja, kannst du Halleluja rufen, ich habe nichts dagegen. Und bei Lazarus, als Lazarus gestorben war, was war denn da, ne? Er kam dahin. Und die Maria sagt, ja, 4 Tage, ne, hätte es ja eher kommen können. Und wie war seine Regung? Ja, ist das menschlich? Eben, ne? Er war den Menschen gleich. Er war so wie du und ich. Er hatte Zorn, Wut, Hunger, hat geweint, hatte Angst. Alles das Gleiche. Und jetzt soll mal einer sagen, er war nicht in der Gleichheit der Menschen hier. Steht er auch noch da. Ne? Also brauchst du nur glauben, was da steht. Und dann, wenn du die ganzen Begebenheiten noch liest, dann muss man auf die Geschenkeuhr gucken. Ja. Und dann siehst du hier, er war ein Mensch wie du und ich. Ne? Und dann, das geht noch weiter. Auch in seiner äußeren Darstellung, was ist denn passiert? In seiner äußeren Darstellung, in Römer 1 lesen wir, dass es eine Samenlinie der Verheißung gibt, die als Zielsame den Christus hat. Auch der Galater spricht davon. Er wurde Israelit. Genau, ein Jude, ne? Er wurde ein Jude aus dem Stamm Juda. Er wurde ein Jude und war das eine äußere Darstellung, eine menschliche äußere Darstellung? Ja klar, weil die Samenlinie der Verheißung hatte Gott schon längst festgelegt. Er hat nämlich Israel erwählt, Kedem, vor der Zeit. Und aus diesem Israel musste menschlich, äußerlich, fleischlich auch der Christus kommen. Also die Fleischeslinie war definiert und daraus kommt der Christus. Also auch eine äußere Darstellung der Gleichheit. Er kam unter Gesetz, er hat sich dem Gesetz untergeordnet, auch wenn er gelegentlich den Sabbat scheinbar gebrochen hat oder wie auch immer. Er war ja dafür, diese Gesetze auch menschlich auszulegen und hat es sehr gut gemacht, auch um die Pharisäer von ihrem Buchstabenglauben wegzubringen, was natürlich nicht ging. Aber hier siehst du, die ganzen Äußerlichkeiten, die waren gegeben. Und im Hebräerbrief, im Kapitel 4, Vers 15, Hebräer 4, 15, lesen wir dann: Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitzuleiden vermag. Ja, warum denn? Weil er sie selber erlebt hat. Sondern der gemäß allem in gleicher Weise versucht worden ist, wie wir, könnte man sagen, doch ohne Verfehlung, also ohne Sünde. Also er hatte das gleiche Fleisch, die gleichen Regungen, alles dasselbe, konnte aber der Sünde widerstehen. Das war die göttliche Leistung, die auch der Gegenspieler Satan offensichtlich akzeptiert hat. Ich komme zum Schluss, Philipper 2, Vers 8. Wobei wir auch noch ein Stückchen übrig lassen können für den dritten Teil. Ne? Aber gut, 2 Minuten habe ich noch. Einen kurzen Abriss von dem Ganzen, damit ihr dann beim dritten Teil den Anschluss habt, wenn es weitergeht. Es heißt also hier im Vers 8, er erniedrigte sich selbst, gehorsam werdend bis zum Tod am Pfahl, habe ich gehört vorhin, hat der Reinhard gelesen. Aus der, was war das, Münchner Neues Testament, oder? Was hast du?
Von mir verbessert,
ja. Von dir verbessert? Ach so, okay, das ist in Ordnung. Ne? Wir haben ja ein paar Bibeln, die das richtig machen. Ich glaube, die Konkordanten auch.
Ja.
Und in unserer Bibel steht da das Wort Kreuz nicht. Ich will euch jetzt das Kreuz nicht wegnehmen. Aber wir haben bei der Jugendkonferenz ganz deutlich gezeigt, in der letzten Woche, anhand der Heilsgeschichte, der hebräischen Sprache und des Grundtextes, dass heilsgeschichtlich, prophetisch das Zeichen ist das hebräische Buchstabe Waf. Das Zeichen ist nicht ein Kreuz, sondern ein Pfahlstab, Stecken. Da gibt es Geschichten, wo du siehst, das Holz verändert alles. Das ist eine ganze Predigt, die müsste ich mal halten. Das ist so toll. Da macht der Jacke, macht gefleckte Schafe und das Beil schwimmt und die Quelle wird süß und alles. Roland.
Der heißt mein Hirte, dein Stecken Buchstab grüßen mich.
Ah, gut. Danke. So, und wenn wir das heilsgeschichtlich betrachten, ich habe nichts gegen das Kreuz, was weiß ich, ihr könnt das ruhig, das ist eine Tradition. Ne? Aber wir dürfen jetzt, wenn wir wirklich sagen wollen, so sagen, es war ein Stab, ein Pfahl, weil da auch heilsgeschichtlich passt. Wichtig ist, was da passiert ist. Wichtig ist, was die Prophetie uns darstellt. Und deswegen habe ich eben auch geschrieben, er erniedrigte sich bis zum Tod am Pfahl, weil es auch heilsgeschichtlich eindeutig nachweisbar ist. Aber dazu vielleicht im dritten Teil noch das eine oder andere. Ja, was haben wir gelernt aus diesen wenigen Versen und Worten in Philipper 2, Vers 6 und 7? Wir haben gelernt, dass Jesus Göttlichkeit hat, göttliche Wesensart, und dass er diese göttliche Wesensart nicht krampfhaft festgehalten hat, sondern heilsgeschichtlich wirksam hergegeben hat, um auch uns zu befreien aus unserer niederen Stellung. Und das war die große Leistung unseres Herrn, und die kann man nicht genug betonen. Und ich warne nochmal davor, macht die göttliche Wesensart unseres Herrn nicht klein oder redet sie weg. Wer das macht, predigt ein anderes Evangelium. Und das sagt Paulus, der ist in den Bann getan. Das möge der Herr verhindern, und er segne sein Wort. Amen.